Peter Santing. Zwischen uns und morgen. Roman. Aus dem Niederländischen von Lisa Mensing. Ein Diogenes-Hörbuch gelesen von Tim Völker. Es sollte ihn nicht geben, aber es gab ihn und wir nannten ihn Mats. Wir gingen in die Stadt und es war, als wären alle Wände in einem anderen Farbton gestrichen, alle Stühle und Tische verrückt worden. Eine ganze Stadt um 10 Zentimeter versetzt. An der Tür zu einem Café machte ein Mann höflich Platz. Babys haben Vorrang, sagte er. Und ob er einen kurzen Blick auf das neue Leben werfen dürfe, das an meiner Brust schlief. Ein so vertrautes Gewicht, dass ich nach hinten kippen würde, wäre ich plötzlich wieder allein. Ist ja noch ganz frisch, sagte der Mann und blickte uns an, und wir beide stammelten ein paar Sekunden herum, weil es genauso gut 1,5 Stunden oder 3 Wochen hätten sein können. Er lernte laufen und sprechen. Wie einen Karteikasten durchsuchte er sein sich täglich erweiterndes Vokabular, schnappte nach dem richtigen Wort, bis er es erwischte. Wir warteten geduldig mit der nächsten Portion auf dem Löffel. Er sah, wie sich Welt und Waschmaschine drehten. Wollte ein Lied in Dauerschleife hören, streckte einen Finger in die Luft und sagte, 1. Trat gegen einen Ball und entpuppte sich als Linksfüßer. Tess beobachtete ihn manchmal dabei, wie er nach dem Duschen in seinem Frottee-Poncho ins Kinderzimmer tappte und Fußabdrücke hinterließ, und dann sagte sie, den haben wir gemacht, Robin. Weil diese Erkenntnis sie regelmäßig überkam und sie nicht wusste, was sie mit der überwältigenden Tatsache anfangen sollte. In den wärmsten Nächten, wenn er unter dem Flachdach nicht schlafen konnte, saß ich neben ihm. Bei Platzregen versteckte er sich unter einem Baum und unter seiner Mutter. Eine Sintflut steuerte auf uns zu und wir hatten neues Leben ins Wasser geschubst, wie Moses in der Bibelgeschichte. Nur umgekehrt. Ich habe alles. Und trotzdem, genau in dem Augenblick, in dem die Holzbänke vom Utrechter Hauptbahnhof anfangen, sich aus dem Bild zu schieben, bin ich mir sicher, dass etwas fehlt. Eine halbe Sekunde lang bin ich davon überzeugt, mich im Gleis geirrt oder meine Tasche draußen stehen gelassen zu haben. Es ist der Versuch, das Unumkehrbare aufzuhalten. Im Stillstand war noch alles möglich. Ich stelle den vollgestopften Rucksack auf meinen Schoß, zuerst, um auch meinen Tastsinn davon zu überzeugen, nichts vergessen zu haben. Dann, während wir uns der Höchstgeschwindigkeit nähern, um ihr Buch aus dem gepolsterten Seitenfach herauszuziehen. Ich streichle den matten Umschlag, als wollte ich sie damit heraufbeschwören, und klappe es vorsichtig auf. 6 Stunden und 36 Minuten liegen zwischen ihr und mir, fast 700 Kilometer. Das hier ist ihr Hilferuf, ihre Drohung. Es verlangt so unmittelbar nach einer Antwort, dass ich unangekündigt unterwegs bin. Vielleicht bin ich schon zu spät. Es sind 12 großflächige Illustrationen mit Bleistift, Kreide, Holzkohle und Farbe, gefertigt auf 24 unnummerierten Seiten aus rauem, recycelten, 160 Gramm schwerem Papier. Ich weiß noch, wie glücklich sie war, als sie die Probedrucke zugeschickt bekam, als würde das Gewicht des Papiers unterstreichen, wie gut ihre Arbeit war. Meistens zeichnete sie im Gästezimmer, stundenlang, auch abends. Wenn ich am nächsten Morgen hineinspähte, während sie noch schlief, sah ich die diagonal gekippte Tischplatte, an der sie gestanden hatte. Den großen, mit einer breiten Klemme befestigten Papierbogen, die gesammelten Bleistiftspäne in einem Whiskyglas aus Bleikristall auf der Fensterbank und ihre Zeichenutensilien auf dem Hocker in der Ecke, wo sie vor nicht allzu langer Zeit bei einer anderen Art der Tagträumerei die Kommode entworfen hatte. Es ist warm und es wird immer wärmer. Die letzten in Utrecht zugestiegenen Fahrgäste suchen ihre Plätze. Ich suche das Bild in der Mitte des Buches und nehme das Papier in meine angespannten, sich unwillkürlich streckenden und krümmenden Finger. Das sind Muskelkrämpfe, die bis in meine Schulter und meinen Nacken ausstrahlen. Die Schmerzen werden mir wahrscheinlich noch vor Arnheim Kopfweh bescheren. Ein Tick, das ist es. Und es gibt nur 2 Arten, ihn zu überwinden. Ich kann mit absoluter Konzentration und Willenskraft versuchen, dieses sich wiederholende Anspannen der Muskeln zu unterdrücken, was irgendwie das Gegenteil von Achtsamkeit wäre. Oder ich kann mich so sehr ablenken, dass Kopf und Körper es kurz vergessen. Da. Man erkennt sie in jedem Detail. Die naturgetreuen Farben, die absichtlich bis knapp über die Konturen geführten Pinselstriche. Mit dem Blick an einer scharfen Kante hängen zu bleiben, ist unmöglich. Alles ist abgerundet, gefeilt. Ich erlebe erst jetzt, während die Sonne höher steigt und wir die Gemeinde Utrechtse Höferuch durchqueren, was andere über ihre Arbeit gesagt haben. Dass es egal sei, wo man hinschaue. Denn immer wandere der Blick wie von selbst zu den Gesichtsausdrücken. Sogar bei einer Zeichnung wie diese. Das Bild zeigt eine Vogelperspektive, so detailliert wie ein Stadtplan mit einem Waldstück, das die ganze linke Seite einnimmt und über den Buchfalz hinauswächst. Es gibt pilzförmige Wegweiser auf den Lichtungen, Wanderer mit gutem Schuhwerk, ein Pärchen mit Kinderwagen, eine Gruppe von Tieren in einem Kreis, als würde gerade diskutiert, wer heute Protokoll führt, teilweise überwucherte Holzschienen. Und ganz oben in der Ecke, neben meinem rechten Daumen, findet ein spontanes Konzert statt, auf dem ein winziges Männchen mit Bart auf einem Flügel spielt und 10 bis 15 Menschen auf Holzpaletten sitzend zuhören. In der Zeichnung ist es April, vielleicht Mai. Die Frühlingsgefühle sind gerade erwacht. Sie baut gerne persönliche Anspielungen in ihre Arbeiten ein. Man kann uns auf jeder Seite finden. Ich immer links von ihr, sie rechts von mir. Immer von hinten, als würden wir uns im nächsten Bild nochmal umdrehen, um dann von der Buchseite zu laufen. Ich erkenne uns auf den Holzpaletten neben dem Wald. Auf einem der ersten Bilder entdecke ich uns neben einer Straßenlaterne mitten in der Nacht. Wir kennen uns seit ein paar Wochen und wurden gerade vom Personal des Cafés Olivier nach draußen komplimentiert. Auf einer anderen Zeichnung sitzen wir auf einer Bank am Ende eines penibel gepflegten Gartens, der uns nicht gehört. Ich blättere weiter und auch da finde ich mich auf einer der letzten Seiten, neben einem ockerfarbenen Kombi. Die Heckklappe ist geöffnet, sodass die ersten Sonnenstrahlen jenes Freitagmorgens auf die hineingehieften Reisetaschen fallen. Sie steigt ein. Ich träume nur selten vor mich hin, auf jeden Fall nicht so wie sie. Ich hübsche die Realität höchstens auf. Aber das hier war, vor langer Zeit, eine ebenso einfache wie verlockende Zukunftsvision, die ich mit ihr geteilt habe. Das Leben in ein paar Kubikmetern einzufangen, es dort zu bewahren und alles andere auf Null zu setzen. Das werden die anderen, die dieses Buch in die Finger bekommen, nicht wissen. Aber ich schon. Und sie auch. Ich höre nicht auf, das Bild zu fixieren, als würde ich sie auf diese Weise sehen. Lernen, sie immer besser zu verstehen. Im Zug kann ich nachdenken, sagte sie, als ich sie heute Morgen zum Bahnhof gebracht habe. Das schrille Piepsen der Türen schallte durch die fahlweiße Halle. Ein einzelner Reisender im Eiltempo, das Karussell der Durchsagen, das sich dann auch weiterdreht, wenn keine Oberleitungen kaputt sind oder Bäume umgeweht wurden, als müsste eine unangenehme Stille gefüllt werden. Am Bahnsteig stand der ICE schon bereit, die Nase spitzer und weltgewandter als bei der Regionalbahn, die gegenüber auf der Pendelstrecke Richtung Thiel wartete. Die Sonne schien noch gerade so unter die Überdachung. Mir fielen ihre grünbraunen Augen wieder auf. Diese Augen, mit denen sie sich durchs Leben improvisierte und immerzu neugierig und intuitiv die Zukunft abtastete. Wie lange hatte ich sie nicht mehr gesehen? Wirklich gesehen. Es fühlte sich so an, als hätte ich, wenn wir uns beim Frühstücken gegenüber saßen, mindestens ein Jahr lang nicht mehr vom Teller aufgeschaut. Und wann hatte ich sie zuletzt im Bett angesehen? Früher. Ja, da habe ich sie angesehen und sie mich, wenn ich in ihr kam. Eine Intimität, die im Nachhinein aufgesetzt wirkt. Das Schauspiel junger Geliebte. Sie kam näher und schlang ihre Arme um mich. Mit ihrer Nase an meinem Hals und den Händen auf meinen Schultern sagte sie, im Zug kann ich nachdenken. Worüber? Das habe ich sie nicht gefragt.